Ja, dann von mir auch heute noch einmal guten Morgen und schön, dass ihr da seid. Ja, eine ganze Reihe von Sonntagen beschäftigen wir uns schon mit dem Glaubensbekenntnis und da fahren wir heute fort. Ich weiß nicht, ob wir es durch die mehreren Male, die wir das schon angeschaut haben, ob wir es schon können, das Glaubensbekenntnis. Ja, da werden wir uns ein bisschen schwer tun mit dem Text, dass wir da das richtig zusammen glauben, aber ja, vielleicht versuchen wir es gemeinsam einmal zu Beginn zu beten oder zu sagen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, bei unserer Betrachtung dieses Bekenntnisses sind wir mittlerweile fast am Ende angelangt. Ja. Und das Ende folgt nächsten Sonntag, heute sozusagen der vorletzte Abschnitt. Und der Abschnitt, den wir heute betrachten werden, der liest sich so: Ich glaube, und als an die heilige christliche oder katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Nun, vielleicht denkst du, naja, ich bin doch gar nicht katholisch. Wieso soll man das dann so bekennen? Das stimmt natürlich, aber ich erwähne das aus zwei Gründen. Erstens, dieses Bekenntnis ist ja schon ziemlich alt. Ja. Ganz genau weiß man es nicht, aber so 1600, 1700 Jahre, das wird schon hinkommen. Und damals hat es keine andere Kirche gegeben. Und katholisch, zweitens sozusagen, ist auch im Wortsinn zu verstehen. Katholisch als allumfassend, weltumspannend. Nicht unbedingt zu verwechseln mit der heutigen römisch-katholischen Kirche. Was man ja so gemeinhin meint, wenn man sagt katholisch, meint man eigentlich die römisch-katholische Kirche. Aber um die geht es nicht. Ja. Und um da eine Verwechslung auszuschließen, haben die meisten sozusagen nicht-katholischen Kirchen das Wort katholisch ersetzt durch christlich. Ja. Ja. Ist keine besondere Sache, würde ich sagen. Ja. Ich werde einmal anfangen und einmal die einzelnen Worte da ein bisschen näher beleuchten. Als erstes möchte ich, dass wir uns das Wort Kirche anschauen. Die heilige christliche Kirche. Kirche ist eigentlich ein Wort, das ursprünglich aus dem Griechischen stammt. Und übrigens das englische Wort Church kommt genauso von diesem griechischen Wort. Und meine Recherchen haben da ergeben, dass es das Wort Kyrikon oder so ähnlich, ja, bedeutet. Kyrikon. Das heißt so viel wie dem Herrn gehörend, also Gott dem Herrn gehörend. Und vielleicht kennt ihr aus anderen Zusammenhängen auch das Wort Kyros. Habt ihr schon mal gehört? Das ist der Herr. Kyros ist der Herr. Und das ist der gleiche Wortstamm. Also die Kirche ist die Versammlung derer, die zu Gott, dem Herrn, gehören. Nun, interessanterweise aber in der Heiligen Schrift, im Neuen Testament, kommt das Wort Kirche nicht vor. Ja. Zumindest was den griechischen Text betrifft. Wenn man eine katholische Übersetzung zur Hand nimmt, kommt es sehr wohl vor, weil die katholischen Übersetzer haben also überall, wo wir in unseren geläufigen Übersetzungen Gemeinde lesen, haben die Kirche eingesetzt. Und im Wesentlichen ist das ja gleichzusetzen. Aber was meint jetzt dieses andere Wort, Gemeinde, hat einen anderen Wortstamm. Und wir sehen es ja natürlich hier schon, ja, der griechische Wortstamm wieder und das Neue Testament. Und die Zusammenhänge natürlich alles griechisch, weil das damals die Weltsprache war. Ekklesia oder Ekklesia oder wann, wie man das betont?
Ekklesia.
Ekklesia, ja. Genau. Lateinisch klingt es übrigens genauso. Man schreibt es nur mit C statt mit K. Aber sonst ist das Lateinisch eigentlich das Gleiche. Und das bedeutet so viel wie die Herausgerufenen. Also die Gott aus der Welt herausgeholt hat, herausgerufen hat und die dem Ruf gefolgt sind. Die bilden jetzt eine Versammlung, das ist die Kirche, die Gemeinde. Und dieser Begriff der Gemeinde, der Ekklesia, der kommt natürlich ausgiebigst vor im Neuen Testament. In den Evangelien selbst von Jesus wird das Wort eigentlich, glaube ich, auch zweimal nur verwendet. Und zwar im Matthäus-Evangelium, in den anderen Evangelien nicht, aber in den folgenden Büchern der Bibel, hauptsächlich die Briefe, da wird dieses Wort ausgiebig verwendet. Ja, die heilige christliche Kirche ist eine Gemeinschaft der Heiligen, haben wir auch gelesen. Ja, haben wir das zuerst so? Heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Daher die nächste Frage, ja, was sind denn überhaupt Heilige? Was sind Heilige? Nun, wenn man da versucht herauszufinden, was bedeutet das, dann heißt heilig immer so viel wie abgesondert, ja, oder ausgesondert. Gott selbst ist heilig, weil er so viel anders ist als wir, weil er rein ist, weil er gut ist. Ja. Und das trifft für uns nicht so zu. Nicht? Wir sind ja nicht so perfekt. Wer aber jetzt mit Gott in Verbindung treten will, der muss eigentlich heilig sein. Ja? Weil der heilige Gott und der, wenn man so sagt, sündige Mensch, das passt nicht ganz zusammen. Aber zum Glück gibt es Jesus. Und wir haben das in dem einen Lied gesungen, Würde anstelle von Scham. Ja, haben wir da gesungen. Ich weiß nicht, wie es wäre, Würde anstelle von Scham. Trage ich gesagt, seit er alle Schuld von mir nahm. Und das steckt dahinter, hinter der Heiligkeit. Jesus gibt uns diese neue Heiligkeit, die Möglichkeit, ja, in Verbindung mit Gott zu treten. Und Jesus macht uns frei und rein. Das ist die Gnade, ja, die Vergebung und Erlösung durch Jesus Christus. Durch Jesus hindurch schaut Gott uns an und sieht uns auf einmal erlöst und heilig. Ja, was noch auffällt, dass also die Gläubigen im Neuen Testament als Heilige bezeichnet werden. Es ist fast egal, welchen Brief ihr in der Bibel aufschlagt. Überall steht entweder am Beginn, dass der Brief an die Heiligen in Korinth oder sonst wo gerichtet sind. Und wenn der Brief schließt, dann grüßt der Schreiber des Briefes wieder zum Schluss die Heiligen dort, wo der Brief ankommen soll. Also, wir sind auch wir gewissermaßen Heilige. Das Neue Testament, die Heilige Schrift, bezeichnet die Gläubigen, die Versammlung der Gläubigen am Ort als Heilige. ihr seid Heilige. Auch ihr wurdet von Gott herausgerufen aus der Welt, um als Heilige, als für Gott Ausgesonderte in der Gemeinde und in der Gemeinschaft zu leben. Wer ein bisschen im katholischen Hintergrund aufgewachsen ist, und das ist in Österreich ja keine Seltenheit, da kommt man mit Vorstellungen in Begegnung, dass das Heilige, die müssen irgendwelche besondere Leistungen oder Wunder vollbracht werden. Und sogar jetzt hört man immer, dass dieser oder jener vom Papst vielleicht heilig gesprochen wird und geschaut wird, ob sich da irgendein Wunder ereignet. Ja, oder dass vielleicht manche gar glauben, dass Heilige im Himmel irgendwo residieren und dort als Fürsprecher agieren könnten für uns. Nun, diese Vorstellung ist der Heiligen Schrift eigentlich völlig fremd. Ja, wir finden dazu keinen Hinweis. Und so viele Stellen ich da angeschaut habe zum Thema Heilige, es sind eigentlich immer die auf der Erde lebenden Gläubigen gemeint und angesprochen. Ja. Diese Heiligen bilden eine Gemeinschaft und treten in Verbindung zu Gott. Aber normalerweise sind es ganz einfach lebende Menschen hier auf unserer Erde. Ja, dann noch ein Wort. Die Gemeinschaft der Heiligen. Die christliche Gemeinschaft. Was ist das eigentlich? Denkt da an, zuerst einmal an ein Psalmwort, Psalm 133, Vers 1. Da heißt, seht doch, wie gut und schön ist es, wenn Brüder oder auch Schwestern miteinander in Eintracht wohnen. Und manchen ist vielleicht der Theologe Dietrich Bonhoeffer bekannt. Und auch der hat das einmal formuliert. Und er meint, die leibliche Gegenwart anderer Christen muss uns eine Quelle der Freude und Stärkung sein. Weil die Nähe der christlichen Geschwister ein leibliches Gnadenzeichen ist für die Gegenwart des dreieinigen Gottes. Vielleicht hat Bonhoeffer dabei an Matthäus 18, 20 gedacht, wo es heißt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Diese Verbundenheit in Jesus und durch Jesus, das macht die christliche Gemeinschaft möglich. Nicht, weil der eine so nett ist und der andere so sympathisch oder es zur Gewohnheit wird. Nein, das Wort Gottes und das Bekenntnis zu Christus, das ist die Basis der Gemeinschaft. Und Gemeinschaft, ja, birgt auch ein bisschen Verantwortung natürlich. Man könnte sagen, wenn ich in einer Gemeinschaft bin, dann bin ich ja nicht allein, sondern ich bin mit anderen zusammen und ich muss dem anderen das gönnen, was ich mir selbst wünsche. Also dass der andere, der da sitzt, wirklich genauso ja, behandelt wird, wie es ich mir wünsche, und dass der andere, mein Gegenüber, so bleiben darf, wie er ist. Ja. Das heißt einerseits, dass man einander nahe ist und trotzdem den gegenseitigen Respekt nicht vergisst. Schlüssel dazu, der Glaube. Ja. Schlüssel ist der Glaube. Wir bilden eine Gemeinschaft, weil wir denselben Herrn haben. Da ist wieder die Kirche, ne? Dem Herrn gehörend. Wir haben denselben Herrn. Eine ganz besondere Form, die genießen wir heute, dieser Gemeinschaft, ist die Gemeinschaft im Gottesdienst. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann sehen wir, dass diese gottesdienstliche Gemeinschaft eigentlich von Anfang an gepflegt worden ist. Schon in den Anfängen der Apostelgeschichte lesen wir, dass sie sich versammelt haben, am ersten Tag der Woche, also sozusagen den Auferstehungstag, und die Gemeinschaft gepflegt haben. Ein Christ braucht die Gemeinde und wahrscheinlich auch den Gottesdienst. Allein funktioniert das Christsein nicht so wirklich. Vielleicht eine Zeit lang, aber auf Dauer. Und ich sage nur ein paar relativ einfache Beispiele. Kann sich wer selber taufen? Ich habe es nun nicht gehört. Kann sich wer selber taufen? Nein. Kann man sich selber segnen? Kann man sich selber mahnen, trösten, ermuntern? Kann man sich selber lehren? Ja, das geht vielleicht noch. Kann man sich selber vergeben? Oder ist es nicht so, dass einem die Vergebung zugesprochen wird? Also nur ein paar einfache Beispiele. Kann ich mit mir selber das Abendmahl feiern? Auch nicht wirklich. Ja. Wir haben ja das, wann ist das vorgekommen, wo Jesus sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, das Abendmahl, das wir heute gefeiert haben. Und da ist die Mehrheit angesprochen, nicht ein Einzelner. Da ist die ganze Gemeinde angesprochen. Dass der Gottesdienst wichtig war, das entnehmen wir auch zum Beispiel von verschiedenen Mahnungen. Und relativ bekannt ist da eine Stelle in Hebräer 10, 24 und 25. Da heißt es, lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Und dann, lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander. Und vielleicht ist man manchmal nicht so gut drauf und fragt sich, naja, was bringt mir der Gottesdienst eigentlich? Ja. Ich schlafe lieber aus. Oder ich zaubere ein gutes Mittagessen, ja, da braucht man auch Zeit. Oder man findet, wenn man will, noch 100 andere Gründe, warum sind gerade nicht gefreut, in Gottesdienst zu gehen oder sonst was. Ja, ja. Aber wenn man sich das anschaut, das alles ist ein klein wenig ich-bezogen. Ja. Ich muss ausschlafen, ich muss dieses oder jenes machen, und da bin ich nicht fertig, das muss ich noch erledigen. Immer ich. Und eigentlich heißt es, wir sollen einander ermuntern in der Stelle. Wir sollen aufeinander achten, uns zur Liebe anspornen. Und ihr fragt euch vielleicht, naja, was kann ich schon beitragen zum Gottesdienst? Und wenn du glaubst, du kannst wenig oder nichts beitragen, dann liegst du sicher falsch. Denn irgendwer hat das einmal gesagt, allein schon deine Anwesenheit ist eine Ermutigung für die anderen, die auch da sind. Und wir werden ja gern ermutigt. Und ich glaube, jeder macht es auch gern oder sieht es gern, wenn er andere ermutigt und aufmuntert. Und da ist es schon allein, dass du herkommst, da sitzt, bist du eine Ermutigung für die anderen. Ja, und vielleicht ist es euch auch schon so gegangen, wenn man da sitzt und dann denkt man sich, aha, wo ist der jetzt und warum ist die heute nicht da? Ist da irgendwas? Und wenn sie dann am nächsten Sonntag wieder kommen, dann freut man sich. Also, allein nur zu kommen, ist schon eine Ermutigung. Und natürlich gibt es Phasen, wo es einem nicht gut geht. Ja. Und meistens ist es so, dass man dann, wenn man diese kleine Hürde mal überwindet und kommt doch, dass man selbst auch diese Ermutigung und Erfrischung auch erlebt. Und ich glaube, das geht jedem einmal so, dass er in der Früh nicht so wie man sagt, man da auf Neudeutsch, nicht so Bock hat auf Gottesdienst, naja, soll vorgekommen sein. Aber wenn man dann trotzdem geht, ich glaube, selten, dass man es im Nachhinein dann bereut, wenn man trotzdem gegangen ist. Und wenn man nicht ausgeschlafen ist, dann sitzt man halt ein bisschen ruhiger da, macht auch nichts, ja. Kann ja da einen Mittagsschlaf machen, geht ja auch. Ja, deine Anwesenheit ermutigt, ungemein, wirklich, ja, wirklich. Ja, ich möchte schon langsam zum Schluss kommen. Ich glaube an die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Das war der Satz. Und das ist, wenn ich es jetzt zum Schluss nur einmal so anschaue, das ist eigentlich ein Thema nur. Das ist ein Thema. Ja. Wir sind die christliche Kirche und deshalb auch die Gemeinschaft der Heiligen. Wir sind herausgerufen und bilden eine heilige Versammlung im Namen Gottes, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Wir sind dabei bei der heiligen Versammlung. Ein königliches Priestertum, ausgesondert heilig für Gott. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Vater im Himmel, wir danken dir für die Möglichkeiten, die wir immer und immer wieder haben und gehabt haben, uns zu treffen, uns zu versammeln und als deine Gemeinde dir zu begegnen in den vielen, vielen Gottesdiensten, die wir schon erlebt haben. Wir danken dir, dass du uns erlöst hast, dass der Glaube an die Erlösung der Schlüssel ist für die Gemeinschaft mit dir und untereinander. Und so wollen wir dir danken dafür und dir vertrauen, dass dein Wort immer gilt, Herr. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter uns, Herr. Danke, Herr. Amen.